Der heutigen Vorlesung ist Transformation oder Umwandlung, die im eigenen Herzen geschieht. Ich würde, bevor ich anfange zu sprechen, jedoch gerne sehen, wie tief ihr in eurer Spiritualität seid und euch eine Frage stellen. Und die möchte ich euch bitten zu antworten. Auf die Frage, die ich stellen werde, gibt es nicht eine richtige oder eine falsche Antwort, sondern es gibt viele richtige Antworten, wahrscheinlich nur richtige Antworten. Die Antworten werden jedoch ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, auf welcher Stufe wir uns befinden. Ich möchte euch einmal fragen, worauf kommt es in der Ausübung von Krishna-Bewusstsein drauf an? Was ist das Wichtigste in der Ausübung des Krishna-Bewusstseins? Oder für diejenigen, die es vorziehen, sich mit einer etwas allgemeineren Betitelung des spirituellen Lebens zu befassen, worauf kommt es an in Religion? Was ist das Wichtigste bei der Ausübung von Religion? Oder für diejenigen, die einen spirituellen Pfad in ihrem Weg suchen oder schon gefunden haben. Worauf kommt es nach eurer Meinung bei der Spiritualität drauf an? Was ist das Wichtigste? Das, was das Ganze in Gang setzt, das aktive Prinzip von Spiritualität, von Religiosität, von Krishna-Bewusstsein. Eine interessante Frage, ne? Ich höre, es knistert in der Luft vor angestrengter Gedankenarbeit. Danke. Alles mit Gott in Verbindung zu bringen, das ist das wesentliche Merkmal von Spiritualität, von Religiosität und so weiter. Danke.
Innerer Friede.
Innerer Friede. Innerer Friede ist das wesentliche Merkmal. Mhm. Marie-Louise. Dass man einfach weiß, dass alles von Gott kommt. Dieses Wissen, das ist das essentielle Merkmal. Darauf kommt es drauf an. Dass alles von Gott kommt.
Mhm. Und wenn man die Taten nicht aufhört.
Dass man sich versucht, über Krishna bewusst zu werden, über Gott bewusst zu werden. Und du hast auch ein zweites Merkmal genannt, dass man dann seine Taten ihm darbringt und nicht mehr für sich tut. Sandipani Muni? Yes. Dass man mehr und mehr Anhaftung entwickelt an Krishna.
Vertrauen,
das ist das Wichtigste. Wie heißt du nochmal? Jessica, oh, so gut. Liebe zu Gott entwickeln. Darauf kommt es drauf an. Und Liebe zu allen Mitmenschen. Mit Lebewesen sogar. Schopenhauer sagte, dass die Spiritualität Asiens das der Religiosität des Westens voraushält, dass es das Konzept der Nächstenliebe nicht nur auf den Menschen, sondern über den Menschen herauf auf die auf alle Seelen erweitert. Das war Schopenhauers Ansicht, das ist nicht meine Ansicht, aber ja. Herr, mach mit mir, was du willst, dann wird alles gut. Das ist das Wichtige. Ja.
Freude und Enthusiasmus.
Was nützt es ohne Freude und Enthusiasmus? Hare Krishna. Welcome. Ja. Yes. You wish to have a translation into English? We have a first-class translation.
Okay, I don't mind. It will be better for me.
Yes. If könnt ihr, Matthias, du kannst noch hierher kommen. This is Bhakta James, a professional translator. Hare Krishna, herzlich willkommen. Ach ja, aus der Vergangenheit in die Gegenwart gekommen. Schön, dich zu sehen. Was ist das wesentliche Merkmal, auf das es ankommt bei Spiritualität? Ihr habt wunderbare Antworten gegeben. Wir können in den Bayerischen Rundfunk gehen mit dieser Rundfunk, mit diesen Dingen, diesen Bindungen. Ja, bitte. Ich denke, unsere eigenen Verwirklichung, das, was wir erfahren haben und was uns prägt, unsere Realisationen. Es zählt das, was wir in unserem Herzen haben. Wir müssen von außen nach innen gehen. Gut, wir haben jetzt einige Dinge gesammelt. Wenn Bettelmönche in Indien auf Bettelgang gingen, dann breiten sie das Uttariya aus und sammeln Früchte, Mehl. Ich habe viele Antworten gesammelt heute. Alle Antworten sind richtig. Ich werde mich heute auf eine ganz besondere Antwort konzentrieren, nämlich die Umwandlung im Herzen. Mein spiritueller Meister sagte einmal, der gesamte Vorgang der spirituellen Kultur zielt darauf hin, das Herz der Lebewesen umzuwandeln, sodass alle ihre Beziehung mit dem höchsten Herrn wiederentdecken. Und er sagte weiter, wenn es nicht einen solchen Wandel im Herzen gibt, dann muss man davon ausgehen, dass das Herz aus Stahl besteht. Ist gar kein Herz da. Der spirituelle Mensch möchte also eine Umwandlung im Herzen erfahren. Eine Transformation, die ihn ganz, ganz tief verwandelt und auch verändert. Sandipani Muni, mit dem wir schon viele Konzerte gegeben haben, hat gesagt, dass es darauf geht, hat diesen Wandel im Herzen genauso dargestellt, wie ihn Srila Prabhupada darstellt. Er sagte, es geht darum, dass man mit dem Begriff Anhaftung umgeht oder tiefsten inneren Wünschen. Dass man diese Wünsche nicht mehr auf die materielle Welt und auf Sinnbefriedigung, also eigene Zufriedenstellung, richtet, sondern im Gegenteil dazu kommt, liebevollen Dienst zu Krishna, liebevollen Dienst zu Gott dazu machen. Dieser Paradigmawechsel von meinem Wille geschehe, ne? Ich will Recht haben, ich will meine Pläne durchsetzen, so Krishna, dein Wille geschehe. Das ist eine wichtige eine Transformation, eine Wandlung, die im Herzen stattfinden muss. Mit dem Herzen meinen wir offensichtlich mehr das geistige Herz, nicht das körperliche Herz, was Blut pumpt. Das geistige Herz ist der Sitz der Seele und auch der Sitz unseres Mindes, unseres Geistes, unseres Verstandes, unseres Innenlebens, unserer Wünsche. Das soll erreicht werden, dieses geistige Herz, dieses innere Herz, dieses spirituelle Herz. Herzlich willkommen. Ihr bereitet dem Auge Freude. Wenn ihr wollt, wir haben noch hier ein paar Plätze. Die Ehrenplätze sogar. Das Bild, was sich aus der vedischen Philosophie von unserem Dasein in dieser Welt ergibt, ist, dass wir spirituelle Seelen sind Teile Gottes, die in der materiellen Welt einen physischen Körper angenommen haben und auch damit eine Identifikation. Ich bin Deutscher, ich bin Münchner, ich bin Ausländer oder Inländer, Nebenländer, Dazwischenländer. Eine Identifikation des Ego. Ursprünglich sind wir, wie es die Upanishaden sagen, Amrita Putras, Kinder der Unsterblichkeit, schön gesagt. Die Upanishaden sind die mystischen Lehren der Vedas und sie sagen, o Kinder der Unsterblichkeit, die ihr einst im Königreich Gottes geweilt habt, höret nun, wir fangen jetzt mit unserer Unterweisung an. Die spirituelle Seele in der materiellen Welt wird bedeckt von einer fremden Natur, einer zweiten Natur. Die Vedas vergleichen das mit einer Amnese. Wenn ein Mensch einen Gehirnschlag bekommt, kann es sein, dass er unter vollkommener Amnese leidet. Er vergisst völlig, wer er eigentlich ist. Und nimmt dann eine andere Identität an. Meistens verhalten sich diese Menschen wie Kinder dann. Und man muss ihnen sogar die einfachsten Funktionen, die sie schon lange beherrschen, wie die Nahrungsaufnahme, aufs Neue wieder beibringen. So sagen die Vedas, haben wir die spirituellen Seelen, die wir einst im Königreich Gottes gelebt haben, in der in Goloka, in Vaikuntha, in der Welt ohne materielle Ängste und auch ohne materielle Bedürfnisse. So haben auch wir, die wir diese Welt verlassen haben, jetzt in der materiellen Welt, ein Kleid aus Vergessen angenommen. Ein Körperkleid und ein Geisteskleid. Und leben so in dieser fremden Identität, dieser neuen Identität, dieser angenommenen Natur vor uns hin. In so einem spirituellen Leben ist es deswegen ganz wichtig, dass diese zweite Natur umgewandelt wird, sodass wir wieder zur ersten, zu unserer ursprünglichen spirituellen Natur kommen. Es gibt in spirituellen Bewegungen, auch in der Hare Krishna Bewegung, so etwas wie spirituellen Materialismus. Es sind Menschen, die den Kompromiss ziehen möchten zwischen materiellem Leben und spirituellem Leben und die weder glücklich in dem einen Bereich werden noch in dem anderen. Das gibt es in allen Religionen. Das ist eine Thematik, die sehr wichtig ist. Eine Thematik, die uns auch gedenken, also herausfordert. Inwieweit sind wir eigentlich spirituelle Materialisten, die eine interessante Philosophie glauben, aber noch auf der materiellen Ebene handeln, im weltlichen Leben verstrickt sind? Es geht darum, eine Transformation zu machen. Diese Transformation ist oft in Bildern ausgedrückt worden. Ein Bild, was ich hier geben möchte, ist das Bild von der Raupe. Die Raupe hat in sich etwas Schmetterlingshaftes. Aber damit der Schmetterling zum Vorschein kommt, ist eine völlige Transformation nötig. Von der Raupe zum Schmetterling ist es ein Prozess, der nötig ist. Die Raupe muss sich in ein Kokon einspinnen und dann dort brüten und machen und schmetterlingen und räupeln und was immer da so nötig ist. Und dann schließlich verlässt es den Kokon in ihrer neuen Identität als ein wunderschöner Admiral. Also Admiral, ich weiß jetzt nicht, ob das ein schöner Schmetterling ist, aber ist der einzige Name, der mir einfällt. Ja. Und dieser Vorgang ist nicht einfach. Dieser Vorgang braucht seine Zeit. Diesen Vorgang kann man nicht erzwingen. So kann auch die Umwandlung vom materiellen zum spirituellen Leben nicht erzwungen werden. Es braucht seine Zeit. Ich habe einmal von einem Mann gehört, der sah, wie die Raupe sich einsponn und wartete ungeduldig auf den Schmetterling. Wann kommt er denn jetzt endlich raus? Ach, diese arme Raupe ist schon so lange da am Räupeln. und am Schmetterlingen und nichts wert. Und da fasste sich der Mann ein Herz. Er riss den Kokon aus und brachte den noch nicht fertigen Schmetterling auf den Tisch. Er tat einen Föhn an, weil er merkte, dass sich die Flügel verklebt hatten, und dachte, er würde den Schmetterling so helfen. Er gab ihm Zuckerlösung, damit er schnell wuchs und ein bisschen zu Kräften kam. Aber der arme Schmetterling war verfrüht aus dem Prozess der Umwandlung herausgebracht worden. Und er brachte es nie zu Wege. Er starb auf der Tischkante, traurig, verfrüht, zum falschen Zeitpunkt. Umwandlung ist etwas, was seine Zeit braucht. Umwandlung kann man nicht durch Zwang herbeiführen. Es ist etwas, was ganz in der Tiefe geschehen muss. Wenn wir uns um das Thema Umwandlung, das heißt, oder wir könnten auch sagen spirituelle Entwicklung, Gedanken machen, ist es sehr wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir im Augenblick unter anderen Einflüssen stehen. Wir sind nicht so spirituell, wie wir uns das manchmal wünschen. Auch wir Hare Krishna-Leute müssen uns manchmal mit dem Gedanken abfinden, dass wir vielleicht sogar ganz normale Menschen sind und nicht so super besonders. Die Transformation geht nicht, wenn man sich einfach nur ein Wickelgewand anzieht und statt Hallo Haribol sagt. Das muss ganz tief im Herzen geschehen, eine Umwandlung. Krishna spricht dieses Thema an, indem er hat Mitverständnis oder Mitgefühl dafür, dass es ein bisschen Zeit braucht. Er sagt, selbst ein Mensch, der ein Wissen gründet, handelt immer entsprechend seiner eigenen Natur. Jeder folgt der Natur, die er angenommen hat, von den drei Gunas. Was Gutes kann schon Unterdrückung ausrichten? Nicht selbst ein weiser Mann könnte sich pushen, noch und noch nöcher, etwas zu tun, zu dem er noch nicht innerlich gereift ist. Er kann so viel Theorien haben, so viel Wissen, aber wird immer gezwungen werden, nach seiner angenommenen Natur, nach seiner materiellen Natur zu handeln, auch wenn er sich noch so rannimmt und noch so erdrückt, also unterdrückt. Es gibt viele Beispiele von Mönchen in verschiedenen Traditionen, die mit dem Zölibat Erfahrung machen. Und es gibt viele Beispiele dafür, wie sie diesen starken Drang der Sexualität versuchen zu unterdrücken, zu pushen, niederzupushen. Sie mögen tausendmal wissen, dass sie nicht der Körper sind und dass sie deswegen nach einer spirituellen Ekstase, nach einer spirituellen Vereinigung mit Gott suchen und dass sie sehr oft dieses Materielle ablenkt davon. Sie mögen das noch so sehr intellektuell glauben und denken und verstehen, aber sehr oft kommt es vor, dass es plötzlich in ihnen explodiert und sie in München-Schwabing gesehen werden. Das ist ein Vergnügungsviertel, ich weiß nicht, das wandert immer in München, also es war mal in München, vielleicht ist es jetzt woanders, am Bahnhof inzwischen wahrscheinlich schon, noch schlimmer. Oder dass ihnen ein Unfall geschieht. Die ganze vedische Geschichte ist voll davon. Man erzählt sich von Origenes eine Geschichte, die so dramatisch ist, dass ich sie hier nicht wiederholen möchte, um nicht sensible Gefühle zu verletzen. Selbst ein weiser Mann kann nicht diese zweite Natur, diese materielle Natur, diese Raubnatur unterdrücken. Er muss damit klarkommen. In den Yoga-Sutra des Patanjalis sagt man, wie sehr ein Mensch geprägt wird, solange er im materiellen Leben ist und in dieser zweiten Natur ist, dieser nicht erleuchteten Natur. Sie sagen, dass das Herz eines Menschen im materiellen Leben von 5 machtvollen Mauern umgeben ist, die dafür sorgen, dass das spirituelle Licht der Seele nicht durchkommt. Die erste Mauer heißt Avidya oder Unwissenheit. Wir wissen nicht um Gott, um das Königreich Gottes. Wir leben in völliger Amnesie. Die zweite Mauer heißt Asmita. Smita heißt normal Lächeln und Asmita heißt gar nicht zum Lächeln. Asmita bezieht sich auf das falsche Ego. Wir haben unsere spirituelle Identität vergessen und sinken in das falsche Ego hinein. Ganz dicke. Die dritte Mauer, die das spirituelle Herz umschließt, heißt Raga, starke materielle Anhaftung. Und daraus wächst dann die vierte Mauer. Dvesha. Dvesha heißt, dass man mit bestimmten Dingen überhaupt nicht konform geht und eine richtige Abneigung empfindet gegenüber Personen, Dingen und so weiter, die einen die Eingeweide umrührt, so stark ist sie. Also wirklich heavy Ablehnung, Abneigung. Das bis zu Hass führen kann. Nicht? Ihr wisst, wie oft Liebe und Hass, wie das so viel schnell pendeln kann. Und die fünfte Mauer heißt Abhinivesha. Abhinivesha heißt total versunken in dem materiellen Leben. Das ist der Zustand der bedingten Seele. Und selbst ein Mensch, der theoretisches Wissen angenommen hat, wird von diesen starken Kräften oder starken Mauern noch kontrolliert. Ich möchte jetzt von einer Begegnung erzählen mit einem Yogi, der versucht hat, die Transformation, die Umwandlung zu machen im Herzen, der viel Wissen hatte, auch schon viel Entsagung, der aber letztendlich gescheitert war an der Schwierigkeit der Umwandlung. Nachdem ich dieses Beispiel gegeben habe, werdet ihr alle sehr betroffen sein, aber ich möchte euch schon jetzt bitten, seid nicht betroffen. Dann gehen wir gleich in den zweiten Teil und sprechen darüber, wie denn Transformation möglich ist. Es war in Puri, ich kam gerade, ich war da hatte ein langes Gelübde für einen Monat aufgenommen und einen Tag Pause gemacht, weil mich mein Freund eingeladen hatte. Der König von Puri, das ist ein Superkönig, der auch nächsten Jahr uns in Goloka Dham besuchen wird. Ein ganz gebildeter Mann, ein sehr ethischer Mensch und ein großer Devotee, ein großer Geweihter des Herrn. Und mein Freund lud mich ein auf eine Tour durch Puri, er zeigte mir alles. Wir sind im königlichen Wagen gefahren, das werde ich nie vergessen. Als ich das erste Mal so einfach ging, als Mönch, wurde ich überall so gar nicht gut behandelt und konnte zu bestimmten Heiligtümern nicht kommen, weil es voll war und so weiter. Und jetzt kam ich mit dem König. Ihr hättet das sehen sollen. Die Tempelvorsteher und die Bediensteten hier und die Library-Mensch. Als ich da vom König kam, der ist fast umgefallen, hat weggeguckt auf den Boden, um nicht meinen Blick zu konfrontieren zu müssen. Ich habe ihn nur angelächelt, also ich kenne das ja, es versucht ja an seinem Ego zu arbeiten, so über die Jahre, das ist kein Problem. Ich weiß, ein Bettelmönch wird anders empfangen als der Freund eines Königs. Manchmal ist ein Bettelmönch beides. Wir wurden überall, ich konnte auf alle Altäre gehen mit dem König, also ich kam hin, wo sich ein Westler niemals im Traum eine Vorstellung macht, hinzugehen. Und zum Schluss brachte der König mich zu Ramanuja Gopal, hieß er, ein Aufseher von einem riesigen Kloster, dem Kloster der Ramanuja-Mönche, riesig. Ich habe noch nichts etwas Vergleichbares gesehen in der Ausdehnung, aber ich habe auch noch nicht so viele. Ja, so wie das Kloster Melk vielleicht. Kennst du das Kloster Melk? Sieht man, wenn man auf der Autobahn von Salzburg nach Wien fährt, zur linken Hand. Sieht aus wie ein himmlischer Palast. Also wunderschön. Riesig. So groß würde ich es einschätzen. Ja, und wir setzten uns dahin, tauschten ein paar Höflichkeiten aus. Und dann hat der Ramanuja Gopal mir etwas erzählt, was ich euch auch erzählen möchte. Ich starrte mich plötzlich mit durchdringendem Blick an. Ich merkte, die Zeit der Höflichkeiten war vorbei. Und er stellte mir eine Frage. Was, Satchinandan Swami, haben Sie wirklich erreicht in Ihrem spirituellen Leben? Ich meine, was hat sich wirklich für Sie verändert? Und da habe ich eine hochintellektuelle Antwort gegeben, aus den Schriften, aber er war nicht zufrieden. So viele Leute können die Schriften zitieren, sagt er. Er war also in der Attacke, merke ich gleich. Aber Ihr Leben sieht anders aus. Sie sind nicht enthusiastisch und voller Freude mit dem Herrn, mit Gott verbunden. Ich habe diese Frage allen Heiligen in Indien gestellt. Und zum Schluss bin ich, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Was hast du wirklich erreicht in deinem spirituellen Leben? Bin ich in die Himalayas gegangen, dort wo die Adler nur noch fliegen. Und habe den größten Yogi Indiens besucht. Und ihn auf die Probe gestellt. Und dann hat er mir erzählt, was er gemacht hat. Und das möchte ich euch auch erzählen. Ich möchte euch empfehlen, nicht auf den Yogi jetzt herabzusehen, das wäre nicht der Sinn, sondern Mitgefühl für ihn zu entwickeln. Ramanuja Gopal erzählte, ich ging also nach oben und traf den Yogi. Dieser Yogi isst seit 20 Jahren keinen Brocken Nahrung mehr. Er zieht seine ganze Energie durch den Vorgang der Pranayama-Atmung aus der Luft. Reicht schon. Nur Luft. Nicht mal, ja, vielleicht ein bisschen Wasser, aber das weiß ich nicht. Das ist ja Feuchtigkeit in der Luft anscheinend ein bisschen. Die Yogis, dieser Yogi ist so entsagt, der rührt niemals Geld an. Ich besuchte ihn in seiner Höhle, sagt Ramanuja Gopal. Und da saß der auf einem Tigerfell, die Askese personifiziert, vor einem Riesenhaufen von Geld und auch Gold, die ihn die Leute hingeworfen haben. Ihr wisst, in Indien ist es so, das heißt, komm niemals mit leeren Händen zu einem Heiligen. Man gibt immer Opfergaben und die Inder sind so fromm, selbst die Witwe, die nur noch 10 Rupien über hat, gibt dann 23 Paisa vielleicht. Ganz wenig. So, er saß dann da, meditierte. Es war gemein kalt, aber er saß nur mit einem einfachen Lendenschurz bedeckt und glühte von einer inneren Glut. Der Askese. Schließlich machte er die Augen auf, bat mich darum, mich vorzustellen. Ich sagte ihm, ich bin ein Aufseher von einem Kloster und wollte ihn sprechen. Er sagte, ja, lass uns noch ein bisschen meditieren. Dann meditierte er wieder für 5 Stunden, ohne sich zu rühren. Er hatte wirklich den Geist unter Kontrolle, so schien es. Dann kam er aus der Meditation heraus und sagte, gut, wir können gleich sprechen, ich gehe noch mal kurz austreten. Und dann ging er mit einem behenden Schritt über das Geld, es schien, er schwebte, ging in die Büsche, kurz kleines Geschäft erledigt und kam und war dann da. Zu dem Zeitpunkt sagte Ramanuja Gopal zu einem Assistenten, jetzt schnell, setz dich auf den Sitz des Heiligen nieder. Auf eine kleine Matte. So bitte. Setzte sich. Nein, das kann ich nicht machen. Wenn der sich aufregt, dann bin ich geliefert. Der braucht nur einen Blick zu machen und brennt mich zur Asche. Der hat solche innere Glut. Sag es, mach es. Ich bin ja da, sagte der Ramanuja Gopal. Sein Assistent setzte sich dann also hin. Und sie warteten auf den Yogi. Der Yogi kam zurück. Oder schwebte er zurück? Kam zu seiner Höhle, er sah jemanden auf seinem Sitzplatz. Und plötzlich geschah es mit ihm. Er wurde zornig. Zorn, der größte Feind der Spiritualisten, kam über ihn. Das hat noch nie jemand gewagt. Was machst du da auf meinem Sitz? Und er regte sich richtig auf. Ich möchte euch das jetzt nicht vormachen, um euch nicht den Appetit zu nehmen. Wenn ein Yogi sich aufregt, das ist heavy. Das ist tatsächlich sehr heavy. Da fliegen Funken. So, Ramanuja Gopal besänftigte ihn und sagte, halt, halt, halt. Jetzt hast du allem entsagt, aber bist immer noch angehaftet an diesen Sitz, diesen kleinen Sitz, der dir Position in dieser Welt gibt, eine Rolle. Ne? Dein Herz hat sich noch nicht verwandelt. Was hast du erreicht nach all diesen Jahren? Als der Yogi das hörte. Oh no. Oh sorry. Oh nein. Ich bin noch immer der arrogante Typ geblieben. Oh no. So viel Entsagung. So viel mystische Kräfte. Jahre der Praxis. Ich bin noch stolz. Angehabt. Ein ganz normaler Heini. Ganz normaler Mensch, sagt man. Das war in Norddeutsch. In Mitteldeutsch und Süddeutsch würde man Mensch vorziehen. Wie ein ganz normaler Mensch. So schwierig ist die Transformation. Heute haben wir gesprochen miteinander, mit einem nice Devotee. Er sagt, es ist so schwierig, diese Spiritualität im Herzen zu haben, diese Transformation. Wie sieht das denn unsere Tradition? Wodurch ist denn Transformation möglich? Was wäre nötig, damit euer Herz sich umwandelt? Auch hier möchte ich wieder mein Uttariya ausstrecken, das Sammeltuch eines Bettelmönches, und um Antworten bitten. Wie ist denn das möglich? Sollen wir jetzt den internationalen Versuch, Krishna bewusst zu werden, aufgeben? Also die internationale Gesellschaft für Krishna bewusst sein, weil es doch nicht klappt. Und sollen Religion aufgeben, religiöse Werke zu tun, weil es nur äußerlich vielleicht ist und sich der Charakter doch nicht wandelt und dann zum Ausbruch kommt, wenn es soweit ist? Ja. Kann jemand uns Mut machen, bevor ich es versuchen werde? Monika, ja? Es wäre wichtig, Vertrauen zu Gott zu entwickeln und Demut. Erstmal braucht man Demut dazu. Wie bitte? Für die Führung Gottes. Ja, dass man bereit ist, sich führen zu lassen und nicht mehr aus dem eigenen Selbst heraus. Ja, hier wird es jetzt ein bisschen kompliziert. Das ist eine sehr wichtige Frage. Es gibt ja auch Heiligenzorn. Wie könnte man sich, gibt es da so etwas wie, also wie kann man das unterscheiden? Es mag sein, dass ein Heiliger versucht, heilig zu sein und Heiligenzorn zu zeigen, aber das ist ein ganz normaler Zorn. Ja, wir müssen auf Krishnas Gnade vertrauen und wissen, dass wir gar nichts machen können. Wir müssen ein gutes Beispiel haben. Das kann uns helfen, die Umwandlung. Jessica? Ist das ein deutscher Name oder ein? Ja, 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 bitte, bitte. Man braucht Geduld. Und man muss die Person haben, die einen inspirieren können. Und warten auf die, dass sie einen inspirieren. Aha. Bernd.
Zunächst mal unsere Position, also unseren eigenen Zustand annehmen. Und sehen, wo stehe ich.
Ja. Wir müssen zunächst einmal anfangen, unsere eigene Position anzunehmen. Nicht zu denken, wir wären etwas, was wir nicht sind. Und dann?
Ja. Und kann
von da kann es losgehen. Ja. Ja. Vielleicht Selbsterkenntnis als Basis. Ich möchte ganz kurz darüber sprechen, wie meine Tradition das Thema Umwandlung sieht. Ein schwieriges Thema. Es geht dort, wird ein Beispiel gegeben. Durch einen bestimmten alchemistischen Vorgang ist es möglich, Eisen in Gold zu wandeln. Es gibt eine Insider-Information aus Gandhis Widerstandsbewegung. Gandhi soll einen Yogi gekannt haben, der diesen Prozess kannte. Der Yogi, der trinkt viel und schluckt dann Quecksilber. Etwas, was so giftig ist, dass man es, also Quecksilber ist, ein bisschen davon tötet einen. Aber die Yogis sind vorbereitet und wandeln das dann um und wandeln, wenn dann ihr Wasser, wenn sie Wasser lassen, zu Deutsch gesagt, auf Kupfer kommt, dann transformiert sich das in Gold. Das ist die Insider-Information. Ach, ihr könnt es ja mal ausprobieren. jedenfalls gibt es in den vedischen Schriften eine solche Information, dass bestimmte Yogis in der Lage sind, das zu tun. Also durch einen ganz bestimmten Vorgang, ich habe euch eben einen genannt, es gibt vielleicht auch noch andere, kann Eisen zu Gold werden. Etwas Unmögliches kann geschehen. Schriften sagen, dass durch die spirituelle Einweihung ebenfalls eine bedingte Seele, eine völlig bedeckte Seele, zu einer befreiten Seele werden kann. Mit Einweihung verstehen wir Menschen im Westen meistens nicht genau, was gemeint ist. Auch wir Hare Krishnas haben einen sehr oft sehr oberflächlichen Eindruck von Einweihung. Diksha, Einweihung, besteht aus zwei Dingen. Eine relativ kurzen Einweihung, das geschieht in einer Stunde, wo der spirituelle Name gegeben wird und das heilige Mantra vermittelt wird. Aber der viel wichtigere Teil bei der Diksha, bei der, man sagt dazu auch Zweitgeburt, die diese Transformation erzielt, ist die ständige Unterweisung durch die heiligen Schriften der Vedas und durch eine selbstverwirklichte Seele, die einen Menschen führen kann. Durch die Einweihung wird das, durch die Zeremonie wird dieses Band nur hergestellt. Sehr viele moderne Schüler unterbrechen dieses Band auch nach einiger Zeit, indem sie nicht mehr die Unterweisung der heiligen Schriften und ihres spirituellen Führers, Führenden befolgen. Aber das ist eigentlich das Wichtigste, worauf es drauf ankommt. Die heiligen Schriften werden nun fünf machtvolle Vorgänge geben, die über ein ganzes Leben hinweg den Menschen helfen, diesen Umwandlungsprozess nachzuvollziehen. Der erste und wichtigste Vorgang, nicht erst und wichtigste, wollte ich nicht sagen, der erste, so wie alles anfängt, ist Sadhu Sangha. Sehr interessant. Durch die Gemeinschaft mit wirklichen Devotees und geweihten Krishnas. Geweihten Gottes, kann man auch sagen. In der Gemeinschaft mit geweihten Gottes wird nicht nur Intellekt, da geht es nicht um die, gar nicht mal um die Vermittlung von intellektuellem Wissen. Es gibt einen Shloka, der sagt, schon der elfte Teil einer Sekunde von der Gemeinschaft mit einem echten Heiligen kann zur höchsten Vollkommenheit führen, zu dieser Transformation. Im elften Teil einer Sekunde kann man nicht lange was vorlesen. Der elfte Teil einer Sekunde, da kann man gerade Hi sagen und fertig. Nichts weiter ist möglich. Wenn man mit echten Devotees Gemeinschaft pflegt, passiert etwas ganz anderes. Wir im Westen würden dazu sagen, nonverbale Kommunikation. Es geschieht etwas, was nicht über die Worte geschieht. Die spirituelle Ausstrahlung, oder besser, Krishna, der im Herzen des Geweihten ist, der da im Herzen sich schon manifestiert, beeinflusst unser eigenes Herz. Hare Krishna. Der nächste Vorgang, das muss aber ständig angewandt werden. Man muss immer diese Gemeinschaft haben. Denn die Barmherzigkeit Gottes fließt durch die Herzen der Geweihten hindurch. Erreicht uns. Kennt ihr das nicht selber von eurem Leben? Wie oft ihr profitiert habt an einer Phase eures Lebens durch gute Gemeinschaft? Wie ihr durch diese Gemeinschaft aus einer Kreisbahn heraus in eine ganz neue gelenkt wurdet? Kennen wir das nicht? Das ist magisch zum Teil. Und dann auch so einer geworden sind. Oder auf dem Weg dazu, sagen wir mal bescheiden. Der nächste Vorgang, der ganz wichtig ist, um diese Transformation zu erzeugen, ist Nam. Nam heißt der heilige Name Krishna. Wenn man den hört und der an einem wirkt, das wirkt total, das wirkt objektiv. Ich war einmal in Heidelberg, zu meiner Heidelberger Zeit, in eine ganz schlimme Situation hereingestolpert. Und zwar gab es eine Demonstration der NPD-Fans. NPD ist das diese Neonazis, kann man das so sagen? Sowas, nicht? Da waren die NPD-Fans und dann waren auf der anderen Seite die Polizei. Und die standen sich gegenüber und waren jetzt kurz davor, sich ein blutiges Gefecht zu liefern. Oder blutig ist das ja nicht immer, ein beuliges Gefecht zu liefern. Ich sah das überhaupt nicht. Ich kam die Hauptstraße, heißt die Hauptstraße, diese Fußgängerzone? Weißt du nicht mehr? Schande, wir waren so lange in Heidelberg und wissen nicht, wie die unsere Einkaufszone heißt. Also es war die Straße schlechthin, wo alles geschieht, was mit Konsum zu tun hat. Und wir tanzten da so fröhlich runter und landeten plötzlich mitten zwischen den Polizisten auf der einen Seite und den NPD-Fans auf der anderen Seite. Und irgendwie spürte selbst ich, ich bin ja nicht immer so feinfühlig, hier ist eine komische Schwingung. Das war also so, da könntest du ein Messer nehmen und das aussäbeln, diese Stimmung. Und die waren also drauf und dran und wir waren in der Mitte und ich dachte schon, oh no. Ich bin so sensibel und reagiere so intensiv auf Schmerz. Was machen wir jetzt? Aber wir vertrauen auf den heiligen Namen, klar. Und wir haben dann angefangen, die guten Melodien zu singen, die also jeden vom Sessel heben. Und haben intensiv gesungen. Plötzlich guckte ich so ein bisschen furchterfüllt rüber. Die NPDler, die NPD-Fans, die guckten und fangen an, ein bisschen verkrampft erstmal zu lächeln. Und die Polizisten, ja, entspannten sich auch langsam und tapften so mit dem Fuß zum Takt, ein bisschen aus dem Takt, aber immerhin. Und die ganze Atmosphäre, ich vergesse das nie, die ganze Atmosphäre, wo es also nach nackter, rauchiger Gewalt duftete, verwandelte sich durch die Kraft des heiligen Namens. Eine Umwandlung stand fest. Wir haben aber auch wirklich flehentlich gechantet und nicht abgelenkt. Also wir waren sehr konzentriert und so weiter. So, die vedischen Schriften, ich habe jetzt eine etwas humorvolle, etwas sensationell moderne Beispiel gefunden. Es geht mir darum, wenn man das Chanten der heiligen Namen lange genug hört, hat das eine objektive Wirkung auf den Geist. Das wird richtig, der Geist wird ruhig. Und es werden so die Wirkungsweisen von Zorn und Neid und so weggetan. Es gibt andere Vorgänge, die einem in der Einweihung gegeben werden, die man aber auch ohne Einweihung, ohne formelle Einweihung begehen kann. Es geht ja darum, in der Einweihung nicht jetzt einfach die Zeremonie, sondern dass man einen Anschluss findet an eine spirituelle Praxis, die man das Leben hindurch ausübt. Das nächste ist das Lesen in heiligen Schriften. Ich mache immer ein bisschen schneller. Und dann, dass man auch körperlich etwas tut, dass man aktiv Krishna mit seinen Sinnen dient. Nicht nur denkt und meditiert, sondern dass man aktiv auch etwas tut. Das ist sehr wichtig. So, durch diese Vorgänge wird gesagt, entwickelt sich eine Transformation im Herzen. Was genau geschieht bei dieser Transformation ist, dass Liebe im Herzen aufgeht. Es gibt sehr schöne Vergleiche von dieser Liebe, dass es wie eine Frucht ist, die heranwächst und so wohlschmeckend ist. Wer die Frucht der Liebe schmeckt, so heißt es, verliert das Interesse an all den anderen Früchten, die diese Welt zu geben hat, weil er in der ekstatischen Liebe alles findet, was er braucht. Diese Liebe wird durch äußere Symptome und durch innere Symptome wahrnehmbar. Diese Liebe ist stärker als das, was der höchste, das wird gesagt, ich bin da jetzt als Mönch nicht so super erfahren drin, aber der höchste Inbegriff von Liebe in dieser Welt wird sehr oft gesehen, wenn sich zwei Menschen, die wirklich Liebe im Herzen füreinander haben, begegnen und zusammenkommen, um noch das Leben für eine weitere Seele zu geben. Nicht diese Begegnung, wo es um sehr tiefe Empfindungen gibt, sehr tiefe Eindrücke. Ich meine jetzt nicht einfach so Maschinensex oder Affensex, sondern ein Mönch, der nicht mehr viel mit der Welt zu tun hat, hat manchmal ein bisschen extreme Formulierung. Ich meine damit moderne, also wo keine Liebe da ist, das meine ich. Das meine ich jetzt nicht. Also dann in dieser Begegnung finden Symptome statt. Die Leute sprechen nicht mehr klar und so weiter. Nun in der Begegnung das ist nur etwas, was wir in dieser Welt kennen. Die Liebe zu Gott ist noch absorbierender als selbst dieses Gefühl, was ich euch eben geschildert habe. Das heißt, im Vergleich zu Liebe zu Gott, Bhava nennt man das im Sanskrit, ist der Geschmack der Sexualität in dieser Welt mit Liebe so geringfügig wie ein Hufabdruck im Wasser eines Kalbes immer geringfügig aussieht im Vergleich zum großen Ozean. Also wir können uns das wahrscheinlich nicht vorstellen. Es heißt, dass es dann 8 transzendentale Symptome gibt. Ich lese mal vor. Nämlich, man kann gar nichts mehr tun. Schwitzen, die Haare stehen ein zum Berge, die Stimme kann nichts mehr ausdrücken, erzittern, der Körper erbleicht, Tränen kommen in die Augen und schließlich verfällt solch ein Mensch in Trance. Nun, diese Symptome können auch in der Welt, sagen wir mal, anders auftreten. Es gibt ja zum Beispiel Leute, die nehmen Drogen und kommen in Bewusstseinszustände, wo sie plötzlich bleich werden und schwitzen. Es gibt auch oft Leute, die das äußerlich imitieren in Indien. Wenn du zum Beispiel mit dem Kirtan rausgibst, siehst du plötzlich Leute, die so anfangen und du merkst, du machst eine Show. Schauspieler können diese Shows machen. Deswegen geben die Schriften sagen, die äußeren Symptome, die eben genannt wurden, können auch imitiert werden. Bei Liebe zu Gott geht es, was im umgewandelten Herzen ist, geht es letztendlich um innere Symptome. Und ich möchte euch die mal vorlesen. Wirkliche, stetige Bhava äußert sich darin, dass plötzlich alle materiellen Wünsche weg sind. Man benutzt jeden Augenblick im Leben, damit dem Herrn zu dienen. Jeder Augenblick ist so köstlich, diese Verbindung mit Krishna, dass jeder Augenblick da reingesetzt wird. Dann ist man sehr begierig, den Herrn fortwährend zu preisen. Dann entwickelt man eine große Anziehung, im Land des Herrn zu leben. Also man sucht die Pilgerorte auf und kommt gar nicht mehr weg davon. dann entwickelt sich vollkommene Loslösung vom materiellen Glück. Man findet das kindhaft. Und schließlich kommt der Zustand des absoluten Freiseins von allem Stolz in einem auf. Das sind die inneren Symptome. Und die sind viel wichtiger als die äußeren Symptome. Denn die äußeren Symptome können imitiert werden und sind nicht immer kennzeichnend dafür, dass die Umwandlung tatsächlich im Herzen stattgefunden hat. So, ich möchte nochmal dazu kommen, das nochmal zusammenfassen. Die Umwandlung im Herzen ist also nach der Tradition der Vedas möglich. Es ist möglich dadurch, dass man in Kontakt kommt mit Krishna. Als mich der Yogi gefragt, als mich der Ramanuja Gopal fragte, was hast du erreicht, Satchinandan Swami? Und da hat mich das zweite Mal gefragt. Erstmal habe ich ihm meine hochintellektuelle Bhakti Rasamrita Sindhu Erklärung gegeben. Ja, will ich euch jetzt nicht wiederholen, ist ein wenig kompliziert, also ich kriege es auch jetzt gar nicht so hin, weil ich im Fahrt bin. Ich habe ihm dann das zweite Mal gesagt, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ist es mir unangenehm, über Errungenschaften zu sprechen. Ich weiß, dass man heute etwas erreicht haben kann, wie Frieden und so weiter, Konzentration, Glück. Aber ich weiß, dass solange das Herz nicht völlig transformiert ist und diese ekstatische Liebe im Herzen gegenwärtig ist, dass diese Zustände zeitweilig sind und man deswegen nicht von einer Errungenschaft sprechen kann. Aber ich möchte die Frage anders beantworten. Was ich erreicht habe, ich möchte nicht sagen, was ich erreicht habe, ich möchte sagen, was ich bekommen habe. Was ich bekommen habe. Erreichen, das geht so, man klettert so und reicht, streckt sich nach was. Aber bekommen, das geht andersherum. Da bekommt man was in die Hände. Durch die Gnade meines spirituellen Meisters habe ich einen Vorgang bekommen, der entscheidende Namen Gottes begründet ist, der so einen Kontakt mit dem Höchsten herstellt. Ich habe auch festes Vertrauen bekommen, das mir die Stärke gibt, auch in schwierigen Momenten diese in der Transformation zu bleiben, in der Umwandlung zu bleiben. Und ich sehe einfach, dass das funktioniert, dass das an mir wächst. Ich sehe, da wächst etwas in mir, was vorher nicht da war. Solange ich weiter in dem Prozess bleibe. Da habe ich ihm ein Beispiel gegeben. Auf meine Pflanze im Herzen, meine Pflanze der Bhakti, der Hingabe, fällt durch die Gnade Krishnas Nahrung. Und durch diese Nahrung wächst etwas, was ich völlig Krishna überlasse. Gnadengeschenke nämlich, die heranwachsen, die aber immer von Krishna abhängig sind und nicht von mir selber. Ich habe das Gefühl, durch diesen Vorgang den Weg der Kripa, der Mercy, passiert tatsächlich etwas. Um Mercy zu bekommen, ist es wichtig, dass man sich in eine richtige Position begibt, wo diese Mercy reinfließen kann. Ich möchte euch das Beispiel von einem indischen Eimerbad geben. Da musst du unter eine Pumpe deinen Eimer stellen und dann kommt da das Wasser rein und dann kannst du baden. Wofür du sorgen musst, ist, dass da immer Wasser kommen, kommt. Also es muss eine volle Pumpe sein. Da kannst du aber meistens nicht für sorgen. Das ist entweder so oder ist nicht so. Und dann musst du dafür sorgen, dass dein Eimer frei von Löchern ist. Das ist ganz wichtig in Indien. Ganz wichtig, also von entscheidender Wichtigkeit, würde ich sagen. So ist es auch im spirituellen Leben, auf diesem Weg, den ich praktiziere und für den ich natürlich auch begeistert bin. Man muss sehen, dass man in seinem Leben in die richtige Position kommt, wo man die Barmherzigkeit Gottes aufnehmen kann. An der Barmherzigkeit Gottes, die wie Wasser ist, an der Barmherzigkeit Krishna. Alle Krishna. besteht nie ein Mangel. Das verrinnt nie. Das ist ein unendliches Reservoir. Wir sind völlig davon umgeben, zu jedem Zeitpunkt, wie von der Luft. Was uns jedoch fehlt, ist manchmal, dass unser Eimer Löcher hat. Unser Herz hat Löcher. Das rinnt durch, das bleibt nicht. Wir können es nicht aufnehmen. Wie Kranke, die nicht essen können. Und dazu brauchen wir halt eine spirituelle Führung durch die Heiligen Schriften, durch Devotees, die uns inspirieren, da zu bleiben, unser Herz auch mal zu, die Löcher ein bisschen rauszubringen. Hare Krishna. Durch diesen regelmäßigen Prozess, der Krishnas Barmherzigkeit ist. Manchmal denken Leute, Prozess, denkst du, mit dem Prozess kannst du Gottes Barmherzigkeit erzwingen? Nein, nein. Der Prozess ist schon Gottes Barmherzigkeit. Also die spirituelle Praxis meine ich jetzt. Prozess klingt so maschinenmäßig. Der heilige Name, die Gemeinschaft mit Devotees, die heiligen Schriften sind Mercy. Das ist nicht ein etwas, was man anwendet, sondern was man bekommen hat. Und dadurch kann diese Transformation geschehen. Transformation oder Umwandlung, das heißt, dass wir reine Seelen werden, ist etwas sehr Anspruchsvolles. Viele kommen zu Bewegungen oder zu Kirchen oder zu Moscheen und bleiben unglücklicherweise stehen vor diesem entscheidenden Moment, diesem transformativen Vorgang. Die denken, jetzt bin ich Mitglied hier oder Mitglied da oder habe diese Schrift oder habe das, diese neue Identifikation und belassen es damit. Der Prozess, der Vorgang der Läuterung, der Reinigung, der Umwandlung ist etwas, wo der ganz tiefe Wunsch gehört. Das will ich machen. Das will ich machen. Denn ohne Umwandlung werden wir nicht zu Krishna kommen. Ich möchte enden mit meiner Lieblingsgeschichte. Es war einmal ein Fluss. Ein ganz normaler Fluss. Dieser Fluss floss schon seit langer Zeit. Und er floss immer wieder zur Wüste, wo er im heißen Wüstensand verdampfte Dampf. Eines Tages sprach der Wind zu ihm: Willst du nicht über die Wüste rüber? Ja, sagte der Fluss. Ich will über die Wüste rüber, deswegen fließe ich ja in diese Richtung immer. Morgen schaffe ich es wahrscheinlich. Du, sagte der Wind, ich komme nach 100 Jahren wieder und frag dich nochmal. Nach 100 Jahren kam der Wind wieder und sagte: Willst du über die Wüste? Ja. Du, was meintest du, als du sagst, du kommst nach 100 Jahren wieder? Ja, ich meinte, sagte der Wind, du warst noch nicht bereit für das, was ich dir zu sagen habe. Du musst dein Ego aufgeben, ein Fluss zu sein. Du musst zur Wolke werden. Eine Wandlung ist wichtig. Nein, danke, sagte der Fluss. Nein, danke. Wir brauchen keine Wandlung hier. Ich komme nach 200 Jahren wieder, sagte der Wind. Flüsse haben Zeit und Winde auch. Die sind nicht so wie Menschen. Und so kam der Wind wieder. Sagte, merkst du schon, dass du nicht alleine rüberkommst? Ja, sagte der Fluss. Es gibt deutliche Anzeichen, die in diese Richtung weisen. Vertrau dich einfach mir an. Ich verdunste dich. Ich mache aus dir eine Wolke. Und dann verspreche ich dir, lasse ich dich am anderen Ende in einer transformierten Weise wieder runter und dann fließt du einfach zum Meer oder wo du hin willst. Meinst du? Weil es ist in deinem Interesse, sagte der Wind. Ja, sagte der Fluss, let's try. Der Wind nahm den willigen Fluss, führte ihn auf, wehte ihn über die Wolke und ließ ihn abregnen in einem anderen Land, in einem viel schöneren Land. Das ist auch das, was nötig sein wird in unserer Transformation. Ein Anvertrauen in die höheren Kräfte, nicht die eigenen Kräfte, in die höheren Kräfte Krishnas, die zu uns kommen durch echte Devotees, durch den heiligen Namen, durch die von Ekstase erfüllten Schriften, so weiter. Das müssen wir anwenden. Auch wenn wir unter Geschmacksverfehlung leiden. Das heißt, wenn wir nur Geschmack an weltlichen Dingen haben und jetzt wieder zu den Devotees kommen, ach, und wieder den heiligen Namen singen, ach, ja, wenn es mit Rock'n'Roll gesungen wird, dann schon ein bisschen mehr. Und wieder die Schriften, ich bin doch nun mal nicht so ein schriftlicher Typ. So weiter. Nein, immer weiter geduldig den Vorgang machen. Auch wenn man in seinem Leben manchmal eine neue Position einnimmt, wenn man heiratet oder berufstätig ist oder lerntätig oder frustriert oder begeistert, ganz egal. Einfach den Prozess der Umwandlung weitermachen. Ich wünsche euch viel Erfolg, bei diesem Erfolg will ich gar nicht sagen, weil Krishna das ja machen muss. Ich wünsche euch alles wirklich Gute bei dieser Sache. Und ja, ich hatte noch was Interessantes vorbereitet, aber ich habe sehr lange gesprochen. Ich möchte jetzt mal sehen, ob ihr eine Frage habt zu diesem Thema. Sandi Pani Muni. I will ask in English.
Many times we heard here that in order to give up lower things, like mundane pleasure desire and so on and so forth, you have to develop higher things.
Yes.
So, I've seen many people doing science for 20, 30 years, and even more, practicing spiritual life, chanting and doing so many things, but they failed, and they couldn't give up material desire. And seeing my own spiritual life, yeah, some days is there.
Good.
But it's not strong enough to
develop the lower taste. How to attain the higher taste. Das ist eine ganze neue Vorlesung. Also, aber ein wichtiges Thema. Sandipani Muni fragt sehr, sehr präzise zum Punkt. Um spirituelles Leben zu führen, ist es wichtig, den höheren Geschmack zu haben. Aber wenn man so den Geschmack an niederen Dingen hat, was soll man machen? Und er erzählt, dass er hat Leute kennengelernt, die für 20 Jahre den spirituellen Vorgang praktiziert haben, ohne den höheren Geschmack zu entwickeln. Und dann wieder sind sie wieder gezogen worden auf die materielle Ebene. Was tun? Karma. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, weswegen wir nicht an den spirituellen Dingen Geschmack finden. Er sagt, wir sind so von materiellen Tätigkeiten und materiellen Wünschen gefallen, dass wir also null Taste haben, keinen Geschmack haben. Und da gibt es das Beispiel von einem Menschen, der nicht sehr gerne Gemüse isst und so, aber unter einer Fiebererkrankung leidet. Wenn man diesen Menschen, der Fieber hat, die Delikatessen eines Sonntagsfestes vorsetzt, wird er nur müde abwinken. Na, schon gut, danke. Ich esse nichts, ich kann nichts, ich will nichts. Erst wenn das Fieber abklingt und seine Gesundheit wiederkommt, dann isst er. Ihr habt vielleicht gesehen, gesunde Menschen, ihr werdet heute beim Sonntagsfest solche erleben, die können Mengen vertilgen. Also das könnte man also gerade die Hare Krishnas können essen, ihr glaubt es nicht, dass die können jeden Wettbewerb spielend gewinnen. Spielend! Man glaubt es nicht, was da so reingeht in so einen mageren Hare Krishna-Mönch. Der füllt das in von den Zehen, fängt er an, das aufzufüllen. So mit Gesundheit kann man viel essen, so darum geht es, und mit Fieber nichts. So ist auch im spirituellen Leben. Wenn du gesund bist in deinem spirituellen Leben, kannst du viel zu dir nehmen, aber wenn du Fieber hast, nicht. Was ist nun das Fieber? Das Sanskrit-Wort für Fieber ist Aparadha. Radha ist Shri Krishnas Ladini Shakti, eine erste Erweiterung, die freudenspendende Energie, die Krishna verehrt. Sie ist personifiziert in Srimati Radharani, die man immer neben Krishna sieht. Ihr seht dort Radharani. Da Krishna. So. Aparadha ist das, was einen wegbringt von der Verehrung Krishna. Viele spirituelle Menschen haben so ausgesehen, als würden sie spirituelles Leben praktizieren und Krishna verehren, aber sie wollten nur sich selbst verehren. So fangen wir übrigens alle an. Es ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Es ist ganz natürlich. Man will zuerst einmal selber einen Profit haben. Wir Menschen haben eine Radiofrequenz, auf der wir von morgens bis abends eingestellt sind und auch nachts über empfangen wird auf dieser Frequenz. Die heißt WHFM, What's in for me? Was springt dabei für mich heraus, in Deutsch etwa? Das ist unsere Frequenz. Und mit dieser Frequenz kommt man nicht zur spirituellen Empfang. Da hört man nur den Matang-Empfang. Es ist also wichtig, dass man dazu kommt, für Krishna etwas zu tun, ihn zu verehren, ihn zufriedenzustellen. Und auf dieser Ebene stellt sich spirituelle Freude an. Und das ist ein anspruchsvoller Vorgang. Dazu braucht man spirituelle Führung. Dazu braucht man spirituelle Inspiration. Und letztendlich braucht man Krishnas Barmherzigkeit dafür. Da gibt es keine Formel. Das ist das sind die originellen originalen, oder wie sagt man, ursprünglichen in Deutsch. Tätigkeiten der Seele, etwas zu tun. Krishna, für dich. Genauso wie die Hand, wenn sie essen will, zum Mund gibt und zum Magen, so gibt ein Spiritualist nur, also gibt zu Krishna. Das kommt ganz automatisch als spiritueller Mensch. Und dann wird er automatisch auch ernährt, ohne sich danach zu fragen. Ich habe noch keinen Dialog mit meiner Hand geführt, die gesagt hat, du kriegst auch was ab, wenn du isst. Das ist total klar, mit einer biologischen Selbstverständlichkeit, die keine Frage duldet. Das ist komisch. Also ich habe schon andere Gespräche mit der Hand geführt, aber niemals über das Essen. Es ging so über Handschuhe, welche Sorten und so. Aber beim Essen ist das klar, also jedenfalls meine Hand. So ist es im spirituellen Leben. Das bedeutet, dass du etwas für Krishna tust, Sandipani Muni. Und es gibt ja viele Leute, die das nicht so, die das nicht gemacht haben. Es ist aber, wir sollten die nicht verurteilen dafür. We should not judge them. Es ist eine sehr anspruchsvolle Ebene. Den höheren Geschmack. Die Schriften sagen, dieser höhere Geschmack, Ruchi, der wohnt an einem Ort. Sie sagen, ein Bettler muss schlau sein, wenn er hungrig ist, dass er den Ort findet, wo er was zu essen kriegt. Ist ganz einfach, man geht zu gütigen Haushältern. Ich wohne auf einer Lebensgemeinschaft, wir haben 15 Devotees, die auf dem Projekt leben, und 70, die drumherum leben. Eine schön, wunderschöne Gemeinschaft, Golokadam, in einer traumhaften Umgebung, mitten im Naturschutzgebiet. Und manchmal ist es vorgekommen in der Vergangenheit, dass ich vergessen habe zu essen. Und ich war dann war alles weg. Man kocht ja in so Töpfen und für alle. Und irgendwann so um 6 Uhr merkt man, ich hatte so einen Stress heute gehabt, das liegt also nicht am spirituellen Fortschritt, sondern muss noch diesen Artikel fertig schreiben, dieses Telefonat und hier noch auf den Kirchentag rauf und dies und jenes und Oh, ein Prediger in dieser Welt ist irgendwie auch ein kleiner Manager immer. Und das ist sehr anstrengend. Und dann merkt man so, oh, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich so hungrig, ich falle gleich um vor Hunger. Ja, dann gehe ich zu unseren Haushältern hin. Mit verlegen grinsendem Gesicht tauche ich vor der Tür auf und sage, also es gibt ein echtes Problem. Und Wohltätigkeit fängt zu Hause an. Also, ihr habt doch bestimmt was gespeichert. Das heißt ja deswegen Grihastas. Könnt ihr mir bitte was geben? Nur trockenes Brot, irgendwas. Und so weiter. Und das machen die meistens. So gibt es auch Ruchi. Wenn du Ruchi willst, gibt es einen Ort, wo du hin musst, Sandipani Muni. Ruchi heißt Geschmack. Du musst in die Gemeinschaft von echten Devotees rein und da Krishna verherrlichen und dann kriegst du den Geschmack. So sagt Vishwanath Chakravarti Thakur. Genauso wie ein Mensch, der hungrig ist, einfach zu wohltätigen Haushältern gehen muss, um seinen Hunger zufriedenzustellen, so muss ein Mensch, der den spirituellen Geschmack haben will, den Wohlgeschmack am spirituellen Leben, damit er sich überhaupt halten kann, in die Gemeinschaft von Devotees hinein und sich da gütlich tun. Gestern auf Goloka Dham haben wir unseren ganzen Tempel unter Wasser gesetzt. Wir haben nämlich den Vrindavan-Abend zelebriert und wir haben den Yamuna-Fluss nachkreiert im Tempel. Das sah aus, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da waren so auf Wasser so tanzende Lichter, hat sie gemacht, und überall Licht und Kerzen und Feuer und Wasser und mittendrin haben wir uns dann hingesetzt und nur noch gechantet vor dem Altar. Und dann haben wir Uddhava Sandesh, ein sehr, sehr tiefgehendes spirituelles, eine Dichtung von Rupa Goswami gelesen, in deutscher Sprache. Und danach waren alle berauscht von Nektar. Also ich hoffe, es sind hier keine neuen Leute. Wir nehmen keine berauschenden Mittel. Berauschen ist in einem übertragenen Sinne zu verstehen, liebe Damen und Herren. Haribo. Ja, aber vielleicht gibt es auch Heiligenzorn. Ja, Anke, du bist wie immer völlig mit dem Thema auf das Thema eingestellt. Also es klingt jetzt komisch. Ich wollte darüber sprechen. Ich habe da meinen Text so rausgeholt mit dem Einmerker. Es gibt einen Vorgang, wo man Gefühle wie Lust und Zorn und Gier in Bezug auf Krishna transformiert, sodass es heilige Lust wird, heiliger Zorn, heilige Gier und alles Mögliche. Bist du bereit für den Text des Tages? Gut. Soll ich in Sanskrit oder gleich in Deutsch? Wie ich will. Okay. Krishna seva kama pane krodha bhakti dveshi jane lova sadhu sange hari kata moha ishta labha bine mara krishna guna gane nijukta koriba jato toto. I was trying to speak a little bit more. Something. Your name is Arup is from Bengal. Das war im klassischen Bengali. Und ich habe mittendrin gemerkt, ich habe hier einen Bengali in der Zuhörerschaft. Bin völlig rot geworden. I'm sorry, I'm not so good. Macht nichts, danke. Danke. Jetzt wird's Englisch. Nee, Deutsch. Meine Lust werde ich beschäftigen, in der Begierde Krishna zu dienen. Und mein Zorn werde ich auf die richten, die voller Neid sind gegen Gott und seine Devotees. Meine Gier werde ich einsetzen, in denen ich Themen höre in der Gemeinschaft der Geweihten. Und meine Illusion, die werde ich einsetzen, indem ich denke, ich schaff's ja nie. Mein Stolz, den ich habe, werde ich einsetzen und einfach die Herrlichkeiten Krishnas schenken. Auf diese Weise werde ich all das, was ich habe, läutern, indem ich es mit Krishna in Kontakt bringe. Unabhängige lustvolle Wünsche, unabhängiger Zorn, unabhängige Gier werden so viele unwünschenswerte Dinge auf meinen Weg bringen, sodass ich immer gestört sein werde auf dem Pfad der Hingabe. Aber was können lustvolle Wünsche und Zorn ausrichten, wenn jemand hingebungsvolles Dien praktiziert und Gemeinschaft pflegt mit Devotees? Ich weiß, deine Frage zielt ein bisschen in eine andere Richtung hin. Was ist denn das heiliger Zorn? Wie sieht denn das aus? Und ich will das gleich beantworten. Ich möchte zunächst einmal sagen, Krishna nimmt uns als Menschen an. Mit Zorn, mit Lust, mit Gier, die wir einfach darauf richten, mit ihm in Kontakt zu bringen. Diese sehr starken Emotionen. Wie denn heilige Lust aussieht, ist die Selbstsucht nicht mehr da. Heiliger Zorn sieht dann so aus, dass die Selbstsucht nicht mehr da ist. Man wird zornig, ohne sich selber daran zu sich aufzurichten an den Zorn, sich selbst zu befriedigen, sozusagen, oder also seine Rachegefühle zu befriedigen. Man wird Zorn nicht in einer Sache, ohne dann auch angehaftet zu sein an die Auswirkung des Zornes. In den Puranas gibt es die Geschichte von der zornigen Schlange, die eine Schülerin von Narada Muni wurde und das heilige Mantra empfing. Nach 2 Wochen kam die Schlange zerschlagen und frustriert zu ihrem Guru und sagte, ich schaff's nicht. Die Kinder haben gehört, dass ich Einweihung genommen habe, und was machen sie? Sie schleudern mich immer und werfen mich und wollen mich zerstören. Ich gebe jetzt meine Gelübde auf, ich werde jetzt wieder eine normale Schlange. Oh, sagte Narada Muni, das braucht nicht. Es gibt sowas wie heiligen Zorn. Du kannst deine Haube zeigen. Haube ist so, wenn die nach oben kommen. Sieht total dramatisch aus. Du kannst deine Haube zeigen, aber beißen kannst du nicht. Du bist ein Mensch, vielleicht zornig in einer Angelegenheit, aber er wird davon auch dann nicht beeinflusst, weil er nicht selber das will. Ich weiß, einmal in meinem Leben war es so, ich habe einen sehr, sehr mühevollen Weg im spirituellen Leben. Diejenigen, die es kennen, wissen es, weil ich so temperamentvoll gestreckt bin. Und ich weiß, einmal, das war in Hamburg, kam ich an so Skinheads, und der eine trat mich so richtig heftig von hinten ins Steißbein. Also so richtig weh. Und ich drehte mich um, guckte die an und überlegte, soll ich jetzt losgehen oder nicht? Also loslegen oder nicht. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt. Das war ganz wie ein neuer Bhakta war, ganz neuer Devotee. Ich dachte, du darfst nicht mehr zornig sein. Die wissen, du siehst so anders aus für die, dass sie denken, du bist irgendwie nicht gut und deswegen sind sie jetzt zornig geworden. Und ich gesagt, Hare Krishna. Und musste wirklich kämpfen, meinen Zorn niederzuhalten. Und das war früher ganz schlimm, also ich war ich will euch nicht langweilen mit meiner äußerst unglücklichen Vergangenheit. Und später sah ich dann, dass die gleiche Gruppe einen Gottgeweihten schlugen, und richtig, dass da Blut kam. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es in den Schriften heißt, du tust es nicht für dich selber, sondern für einen Devotee. Und dann habe ich kurz überlegt, ich war früher in der so ein bisschen, wir hatten uns an Revolution beteiligt, was man da macht, und wusste dann, dass langen Anlauf will einfach so schnell wie möglich rein, und das tut sehr weh, wenn man so einen abkriegt, der dann weiß, wie er springen muss. Und ich weiß, ich wurde ganz kurz aggressiv, aber die waren dann alle, es waren drei, die waren dann alle am Boden, und ich ging dann weg und sagte, Haribo, nicht wieder machen. Ich kam nämlich von hinten, die hatten nicht damit gerechnet. Hare Krishna. Und ich merkte richtig, dass das war für andere, das war nicht für mich. Also ich war ja in der Situation, wo ich was für mich hätte tun können. So Rachen, diesen Steißbein trägt. Aber vielleicht, das muss ich jetzt auch zugeben, vielleicht war doch ein bisschen Rache dabei auch. Also ich weiß nicht, will ich nicht so heilig darstellen. Aber es war nicht so schlimm, das kann ich euch wirklich versichern. Weil als Devotee Krishnas, man hat einfach nicht mehr diese Art, die man früher hatte. Man kann sich das nicht mehr so gut vorstellen in diese. Man muss sich wirklich überwinden und das jetzt ausknobeln, wie macht man das jetzt? Und dass die den nicht krankenhausreif schlagen. Also ich habe eine Erfahrung damit gemacht, aber im Grunde genommen, also ich weiß, das fühlt sich gut dann an, aber anders als wenn es materielle Dinge sind. Es gibt sowas, große Devotees sind zornig geworden, Arjuna ist zornig geworden für Dharma, Hanuman ist zornig geworden im Ramayana für Dharma und so weiter, aber es ist sehr gefährlich, damit umzugehen. Weil man kann, ich denke, ehrlich gesagt, jetzt zurückblinken, ich bin doch ganz schön im Maya gefallen da, weil es auch noch klappte. Bitte. Oh ja. Hare Krishna. Das ist eine Situation, wie sie in der Realität vorkommen kann. Also ich muss sagen, Anke und ich kennen uns, wir beide hatten eine Heidelberger Zeit, wie im Studium und kam zum Tempel und ich eben als Tempel-Devotee. Und für mich, ich kenne natürlich jetzt die Person, die ihr nicht kennt, und wir wollen auch nicht eine Antwort geben, die persönlich ist in einem offenen Kreise. Also zu. Das sind jetzt die Fragen, die einen in die einen wirklich zum Schwitzen bringen. Ja. Also es tut mir leid, ich bin nicht besonders intelligent und alles. Ich kann Sie jetzt nur von einer, vielleicht bist du nicht zufrieden. Ich gebe jetzt die Antwort so gut wie ich kann. Wenn du nicht zufrieden bist, das kann ich gut nachvollziehen. Aber ich kann es dann später nochmal probieren. Aber ich kriege es nur so hin. Also ich persönlich denke, wenn Menschen zusammenkommen, sich begegnen und ihre, ja, der eine hat diese Religion, der andere die Spiritualität, und es kommt dann aufgrund von gegenseitigen Beurteilungen zu Spannungen, dann denke ich, sollten diese Menschen einfach nur die Emotionsampel einschalten. Zuerst rot, bang, was passiert hier? Wie bei einer Ampel, stehen bleiben. Warum streiten wir uns jetzt? Ist das berechtigt? Und tief sehen, ob vielleicht hinter diesen Beurteilungen, die sich ja sehr oft an Äußerlichkeiten orientieren, ob man da etwas übersehen hat, wo eine tiefe Spiritualität hinter den religiösen Systemen, hinter den religiösen Bewegungen, denen man jeweils zugehörig ist, ist, und ob es möglich ist, auf dieser spirituellen Ebene einen tiefen Kontakt zu haben. Es ist nicht immer möglich, aber es gibt diese Möglichkeiten. Also erstmal rot. Was passiert hier? Es ist so einfach, weil wir kennen alle Ampeln, entweder als Fahrradfahrer oder als Autofahrer. Wenn rot ist, bleibt man stehen. So muss man auch, wenn Spannung auftritt, grundsätzlich ist das ein Tipp, erstmal stehen bleiben und eine Distanz haben. Beobachten. Und dann schaltet man auf Gelb. Gelb ist eine sehr aktive Farbe im Denken. Wie könnte man denn zusammenkommen? Wie könnte man denn Austausch pflegen? Was sind denn Lösungen, die für beide akzeptabel wären? Das diskutiert man auf der gelben Phase. Und auf der grünen Phase macht man dann etwas Praktisches. Also ich glaube sehr oft, dass ich hinter diesem Zorn, oh, du bist da, du bist ein Christ oder du bist ein Hare Krishna oder was auch immer, dass das sehr oft oberflächlich ist. Das habe ich festgestellt, diese Sachen. Wenn einer ernsthaft ist und man hat das doch schon gespürt und man weiß das schon, dann muss man halt sehen, ob es eine Möglichkeit gibt, sich spirituell auszutauschen. Und sehr oft, wenn man sich die Mühe macht, kann man sich unglaublich bereichern dabei. Sehr oft. Da gibt es natürlich Spannung, weil wir Menschen sind. Nicht? Und jeder ist so überzeugt, auch an sein System hält er fest. Aber wenn man da sich... Ich kenne das sehr... Ich hatte einen muslimischen Fahrer in Bombay. Und das war Ramadan. Ramadan, da fasten die den ganzen Tag und essen nur einmal am Tag nach 6 Uhr. Und wenn du das, Hare Krishna, und wenn du das tust, einmal am Tag nach 6 Uhr essen, für einen Monat bist du ganz schön hungrig und sehr oft reizbar. So, mein Fahrer war ein Muslimer im Fasten drin, einmonatigen Fasten. Und wir waren eine Schicksalsgemeinschaft. Ich war der Gast und er brauchte unbedingt Geld. Und deswegen war er Fahrer geworden im Ramadan für einen glühenden Hindu-Mönchen. Nicht? Und ich war dann immer am Singen im Wagen und er war... Wir waren eine Schicksalsgemeinschaft. Ich musste jeden Tag zu einem Arzt gefahren werden, weil es mir sehr schwer... Also in eine Klinik, um genau gesagt, in eine ayurvedische Klinik. Und ich merkte, also vielleicht soll ich mal nicht jeden Tag singen. Weil das ein bisschen schwierig ist. Ich merkte aber, der war sehr ernsthaft. Das war kein Wischiwaschi. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt machen wir den Dialog. Du gehst immer und machst so tolle interreligiöse Gesprächsteilnahme da, aber jetzt machst du es mal selber, jetzt bist du gefordert. Denn mir passte nicht, weil der aß Fleisch immer und der hatte so eine Fleischausdünstung. Und wenn du in der ayurvedischen Klinik bist, dann wirst du super sensibel und dir geht alles auf den Keks, weil du wirst gerade total abgeschlackt und so. Und also wir waren beide ziemlich aufgeladen. Ich durch mal wegen dieser Behandlung, wo du nicht genau mehr, also wo du ein bisschen dünne Haut hast, zu Deutsch gesagt. Und er, weil er fastete. Und ich habe dann einfach gedacht, so geht das nicht weiter. Wir können uns nicht die ganze Zeit jetzt mit dicker Luft im Taxi haben. Das ist schon dick genug, die Luft in Bombay. Also wegen den Auspuffgasen. Da muss doch. Na, haben wir einfach angefangen. Habe ich ihn erstmal gefragt über Ramadan und wie ihm das geht beim Fasten, ob er auch immer so hungrig ist und so weiter. Und habe eben versucht, ihn einfach ganz kennenzulernen, ihn im muselmanischen Kontext zu verstehen. Und nachdem ich das getan habe, der musste mich auch immer zu meinen Vorträgen. Morgens war Klinik, abends war Vortrag, jeden Abend in Bombay. Hinfahren und ich sang da und machte alles und er war meine Hilfskraft, nicht? Mein angestellter Fahrer für 10 Rupien am Tag. Das ist ganz wenig, 1,50 Mark vielleicht. Nach einer gewissen Zeit sendete der mit und ich ging auch mal mit in die ins Ramadan, also in die wie heißt Moschee. Und dann bat ich ihn mal, alle Akbar-Lieder zu singen, dass man da auch mal mitsingen kann und so weiter. Und zum Schluss, einfach durch diese menschliche Berührung von Leuten, die merken, wir können doch jetzt nicht nur einfach so still nebeneinander her sitzen, um uns nicht auf die Nerven zu fallen. Wir müssen doch sein, wie wir sind, nicht? Und uns ausleben. Das war so nektarhaft. Dann kam schließlich seine Frau. Am Tag, wo ich wegfuhr, seine Frau und seine 2 Kinder, die von mir gehört hatten, alle in tollen Muslimkleidung, und kam hoch. Das war das erste Mal, dass sie gesprochen hatte, also mit einem Übersetzer, mit einem Hindu. Das gibt ja solche Spannungen in Bombay auch. Und dann hat sie Ehrerbietung gemacht vor lauter Rührung und alles. Also man merkte sich. Und die Fragen immer sind ganz einfache, also richtig so Leute von der Straße fragen immer, wie geht's denn, Sachin?